Wir laden das gesamte Volk Ägyptens in die neue Verwaltungshauptstadt ein. Es ist die Keimzelle eines neuen Ägyptens ohne überfüllte Viertel. Ein wirklich schöner Ort zum Wohnen.
Also überfüllt ist die neue Hauptstadt von Ägypten definitiv noch nicht. Da kann dieser leitende Ingenieur auf einer der größten Baustellen des Landes wohl noch eine ganze Weile lang Menschen ganz herzlich hierhin einladen. Bislang sind lediglich ein paar Ministerien an diesen neuen Verwaltungssitz 60 Kilometer entfernt von der alten Hauptstadt Kairo gezogen. Der große Ansturm auf diese Planstadt in der Wüste, die irgendwann mal 6,5 Millionen Menschen fassen soll, der ist bislang ausgeblieben. Gebaut wird aber trotzdem weiter, und zwar nicht nur hier, sondern auch in Kairo selbst, wo überall alte Viertel abgerissen und auch Menschen vertrieben werden, um neue Schnellstraßen oder auch Hochhäuser zu bauen.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katja Bigalke. Hallo. Ja, der ägyptische Bauboom, der wirkt sich gerade ganz besonders tragisch auf die berühmte Stadt der Toten in Kairo aus. Das ist ein riesiger historischer Friedhof mit prächtigen Mausoleen und der fällt gerade eben Baggern zum Opfer. Und genau hier hat unsere Korrespondentin Anna Osius ihre Recherchen zu dem Mega-Umbau des Landes begonnen.
Am Ende bleibt nur noch Staub. Ein Schutthaufen, Geröll, alte Ziegelsteine, Trümmer liegen auf einem großen freien Platz, mitten auf einem uralten Friedhof im Osten von Ägyptens Hauptstadt Kairo. Die Bagger waren hier. Vor wenigen Tagen haben einige der historischen Mausoleen abgerissen, die Häuser der Toten zerstört. Hier liegen sie begraben, einfache Leute und die ganz Großen aus Ägyptens Geschichte des 18., 19. und 20. Jahrhunderts, die Scheichs, Paschas, Prinzessinnen, Dichter und Denker. Prachtbauten hat man ihnen gewidmet, kunstvoll verzierte Mausoleen, die eher an Paläste als an Gräber erinnern. Kulturgut, sagen Bewahrer. Jetzt liegt hier nur noch Geröll.
Ich bin so traurig über das, was hier passiert. Das sind Kulturschätze und schöne Dinge, die beschützt werden sollten, anstatt sie zu zerstören.
Ibrahim Al-Masri kann es immer noch nicht fassen. Der 37-jährige Hobbyhistoriker engagiert sich seit Jahren für die Bewahrung und Dokumentation der Grabstätten in der Stadt der Toten. Denn die Gegend soll umgestaltet werden, wie so viele Viertel in Kairo modernisiert werden. Eine Schnellstraße soll die Stadt der Toten durchschneiden. Etliche Gräber müssen weg.
Die meisten der Gräber, die im Wege stehen, sind 100 oder 200 Jahre alt. Bei den Arbeiten haben wir auch einen Grabstein gefunden, der mehr als 1200 Jahre alt ist. Das Gebiet ist wegen seiner Geschichte, Schönheit und seines architektonischen Wertes von großer Bedeutung.
Und nicht nur die Toten sollen vertrieben werden, auch die Lebenden. Der Friedhof ist ein ganzes Stadtviertel geworden. Die Gräber sind bewohnt. Aufgrund der Wohnungsnot in Kairo sind arme Familien in die Mausoleen gezogen, haben angebaut, bewachen seit Generationen die Toten und leben, kochen, schlafen in den Grabstätten. So wie Hussein. Der alte Mann lebt mit seiner Frau, 7 Kindern und mehreren Enkeln in ein paar Räumen, die an die Gruft angebaut wurden. Im Vorderhaus liegen die Verstorbenen, in Gruften unter den Grabmälern. Im Nachbarraum schläft Hussein. An wohl kaum einem Ort liegen Tod und Leben so nah beieinander wie in der Stadt der Toten. Doch Hussein hat Angst, dass sein Leben hier bald vorbei sein könnte.
Ich will nicht hier weg. Ich lebe seit so langer Zeit hier, mehr als 20 Jahre. Wenn das hier abgerissen wird, bin ich verloren. Meine Frau, meine Kinder, ich, wir alle sind verloren.
Hussein sitzt auf seinem Metallbett in der kargen Hütte. Durch einen Mauerriss wirft das Sonnenlicht Strahlen in den düsteren Raum. Staub tanzt mit den Fliegen. Ein winziger Fernseher dröhnt am Fußende des Bettes. Eine aufgestellte Spiegelscherbe auf einem wackeligen Holztisch. Ein Kamm davor. Hier macht seine Frau sich morgens hübsch. Sie sind arm, aber sie haben wenigstens ein Dach über dem Kopf. Noch. Husseins Frau, Hassan, ist verzweifelt.
Ich habe Angst. Wo soll ich hin? Jedes Mal, wenn ein Grab abgerissen wird, weine ich. Das ist unbegreiflich. Ich habe Angst um meine Kinder und um mein Zuhause.
Schnellstraßen, Hochhäuser, Betonbrücken, das kennen Sie hier im Viertel nicht. Natürlich verstehen Sie, dass das Land sich entwickeln will, sagen Sie. Aber dafür kann man hier noch die Vögel singen hören. Und sie alle wachen über die Toten. Das Nachbarmausoleum auf der anderen Seite steht noch. Wer weiß, wie lange. Auch hier haben sich die Bagger bereits angekündigt. Vorsichtig öffnet Hussein das alte, knarzige Tor. Ein Innenhof spendet Schatten, ein Palmengarten. Es ist ein Ort des Friedens inmitten der lauten Stadt. Durch den steinernen Torbogen betreten wir das eigentliche Mausoleum. Die Imposanz des Raumes raubt für einen Moment den Atem. Riesige Sarkophage aus Marmor und Alabaster, über und über verziert mit Gold und Inschriften in arabischer Kalligrafie, hohe Deckengewölbe. Ein Ort, der Geschichte atmet.
Dieses Mausoleum hat wunderschöne Arbeiten von großen Kalligrafen. Alles Handarbeit mit Hammer und Meißel. Schauen Sie sich diese Handwerkskunst an und die Reliefs mit Goldüberzug.
Behutsam streicht Ibrahim mit seiner Hand über die reichen Verzierungen auf den Sarkophagen, als wolle er festhalten, was vielleicht nicht zu retten ist. Unvorstellbar, sagt auch der Besitzer der Grabstätte, Wahid El-Madenli. Eigentlich wollte sich der 78-Jährige einmal selbst hier begraben lassen. Jetzt kämpft er für die Totenruhe seiner Vorfahren.
Ich wünschte mir sehr, neben meiner Mutter und meiner Großmutter begraben zu werden. Dort liegen mehr als 600 Familienmitglieder. Ich habe wegen dieser Sache ein Herzproblem bekommen und musste mich operieren lassen. Mich macht das sehr, sehr traurig.
Der alte Mann kämpft, er zieht vor Gericht. Und Wahid ist mit seinem Protest nicht alleine. Hunderte Prominente haben bereits eine Petition unterschrieben. In sozialen Netzwerken gab es einen Aufschrei. Galila El-Kadi ist Professorin für Architektur, arbeitete jahrelang am Pariser Nationalen Rechercheinstitut für Entwicklung. Seit den 80er Jahren forscht sie zur Stadt der Toten und macht sich stark für ihren Erhalt.
Schon 2020 wurde der Plan vorgelegt, die Stadt der Toten mit zwei Straßenachsen zu durchschneiden. Da haben wir unsere Kampagne begonnen. Auch die UNESCO hat interveniert. Vor wenigen Wochen hat der Premierminister endlich eine Kommission gebildet, in der Stadtplaner, Architekten und Ingenieure sitzen. Diese Kommission hat die geplanten Achsen untersucht und herausgefunden, dass die Zeitersparnis durch die neuen Straßen lediglich 2 Minuten betragen würde. 2 Minuten! Sie wären also völlig nutzlos. Und am Tag nach dieser Kommissionssitzung wurden die Abrissarbeiten in einer Geschwindigkeit fortgesetzt, wie wir sie noch nie gesehen haben. Keiner versteht das mehr.
5 Mitglieder der Expertenkommission traten daraufhin aus Protest zurück. Das Straßenbauprojekt zerstöre ein, Zitat, einzigartiges architektonisches und kulturelles Gefüge, schrieb einer der Beamten. Die Stadt der Toten ist teilweise mehr als 1000 Jahre alt. In Regierungskreisen wird der Abriss verteidigt. Mohammed Siada, Chef der Behörde für zivilisatorische Koordination im ägyptischen Fernsehsender Al-Hadath al-Yawm.
Dem Staat ist sehr viel an seinem kulturellen Erbe gelegen und jede Bauarbeit befolgt die Auflagen. Aber diese Grabstätten sind weder archäologisch interessant, noch sind sie bei uns für eine besondere Architektur registriert.
Nicht schützenswert? Dem widersprechen Aktivisten entschieden. Ein Kunstprofessor der Universität Helwan fuhr spontan mit all seinen Studenten, mehr als 100, in die Stadt der Toten, um die Gräber malen zu lassen, einen letzten Blick auf die Gräber werfen, nannte er es. Exil-Ägypter auf der ganzen Welt stellen sich gegen den Abriss. So wie Hussein Omar, der Historiker, Schriftsteller und Exil-Ägypter, lebt in New York. Er fühlt sich von der ägyptischen Regierung unter Druck gesetzt.
8 oder 9 Generationen meiner Familie liegen dort begraben, seit 1790. Zuletzt meine Mutter und meine Großmutter. Als Kind bin ich immer mit meiner Oma auf den Friedhof gegangen, weil es der einzige Platz in Kairo war, wo man die Vögel singen hören konnte. Jede Familie wird jetzt vor die Wahl gestellt. Exhumieren wir sicherheitshalber jetzt schon unsere Vorfahren und retten auch die historischen Teile der Monumente, bevor die Bulldozer kommen? Oder bestehen wir darauf, dass wir bleiben wollen und riskieren, dass die Bulldozer die Knochen unserer Eltern und Großeltern zermalmen.
Die Politik der Willkür, wie viele Kritiker es nennen, macht Hussein fassungslos.
Es ist eine Demonstration von roher Gewalt. Allein die Tatsache, dass das, was sie machen, absolut unpopulär ist, aber sie es trotzdem einfach tun können, ist doch schon ein Statement an sich. Keine Organisation kann dieses Regime in seiner Rücksichtslosigkeit aufhalten.
Harte Kritik, die sich gegen die autoritär regierende Staatsführung richtet. Die Probleme in Ägypten sind real. Vor allem die Hauptstadt Kairo mit ihren mehr als 20 Millionen Einwohnern erstickt im Verkehr. Selbst auf kurzen Wegen steht man oft stundenlang im Stau. Und die ägyptische Bevölkerung wächst rasant. Jedes Jahr kommen etwa 2,5 Millionen Menschen dazu. Sie alle brauchen Wohnraum. Schon längst hat die Bevölkerungszahl Ägyptens die 100-Millionen-Marke geknackt. Deshalb wachsen die Städte, vor allem Kairo, immer weiter. Luxuriös klingende Compounds und Hochhaussiedlungen reihen sich in den Vorstädten aneinander. Die Stadt brauche neue Straßen, so Ingenieur Hani El Feki schon vor Monaten. Er ist mitverantwortlich für den Straßenbau.
Die Menschen haben das Recht zur Meinungsäußerung, aber wir haben auch das Recht, unser Land zu entwickeln und unsere Straßen auszubauen. Wir haben allein in Kairo 4 Millionen Autos, die jeden Tag unterwegs sind. Laut einer Verkehrsstudie, die wir gemacht haben, fährt ein Auto durch Kairo mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h die Stunde. Dabei verlieren wir Zeit, Benzin und Energie. Dazu kommt die Umwelt- und Luftverschmutzung und die psychische Belastung für die Menschen. Sie könnten denken, dass sich der Staat nicht für sie interessiert.
Die Forderung von Aktivisten, statt der Straße durch die Totenstadt doch besser einen Tunnel zu bauen, um die Gräber zu retten, hält El Feki für unrealistisch.
Die neue Achse wird zum großen Teil als normale Straße und zu 10% als Brücke gebaut. Wir bauen keinen Tunnel, da wir die Beschaffenheit des Bodens analysiert und dabei festgestellt haben, dass das Grundwasser sehr nahe ist. Deshalb würde ein Tunnel zu extrem hohen Baukosten führen. Aber ich betone, es werden keine Altertümer abgerissen oder auch nur angetastet. Nur einige normale Gräber werden für den Verlauf der Straße weggenommen.
Aber was ist ein normales Grab? Und geht es wirklich um das Wohl der Bevölkerung durch neue Infrastruktur an einem Verkehrsknotenpunkt? Oder um Würde und Identität, die von Bulldozern vernichtet wird? Aussage steht gegen Aussage. Ägypten steckt im Bauboom. Gewachsene Viertel werden abgerissen, graue Hochhäuser hochgezogen, gesichtslose Massenwohnstätten aus Stahl und Beton. In ganz Kairo werden Straßen aufgebrochen, verbreitert, der Verkehr umgeleitet, Hochstraßen gebaut, Hochhäuser wachsen in den Himmel. Das Land erlebt derzeit einen schier ungezügelten Baueifer seiner Staatsführung. Das größte und wohl umstrittenste Bauprojekt, die neue Hauptstadt. Egypt's new administrative capital is a transformational enterprise. Rund 60 Kilometer östlich von Kairo entsteht eine komplett neue Verwaltungshauptstadt in der Wüste. Das größte Prestigeprojekt der ägyptischen Regierung, am Reißbrett entworfen. Erste Ministerien sind bereits umgezogen. Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi spart in Reden nicht an großen Worten.
Wenn ich euch von der Hauptstadt erzähle, dann sage ich euch, ganz Ägypten soll so sein. Euer Traum wird so sein. Ob ich mir Sorgen mache? Nein, 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 niemals. Warum auch?
Dabei könnte er sich durchaus Sorgen machen, sagen Beobachter. Angesichts von deutlich gestiegenen Lebensmittelpreisen und einer heftigen Wirtschaftskrise im Land rumort es spürbar in der ägyptischen Bevölkerung. Viele kritisieren hinter vorgehaltener Hand die Megabauprojekte des wirtschaftlich stark angeschlagenen Staates. Geschätzte Baukosten der künstlichen Stadt zwischen 45 und 60 Milliarden US-Dollar. Und das in einem Land, in dem ein Drittel der ägyptischen Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze lebt. Das sind mehr als 30 Millionen Menschen. Das Geld für die neue Hauptstadt hätte besser für sie ausgegeben werden sollen, sagen viele. Assisi weist diese Kritik von sich.
Man sagt zu mir, warum baut ihr die Hauptstadt? Habt ihr Geld dafür? Wollt ihr uns das Geld nicht geben, um damit zu leben? Aber so kann man nicht leben. Länder bauen, um sich einen Platz unter den Nationen zu schaffen. Das geht nicht ohne Ideen, Geduld und Opfer.
Opfer bringen. Für ein Prestigeprojekt des Präsidenten nach dem anderen? Seit 2015 entsteht die neue Hauptstadt auf einer Fläche von mehr als 700 Quadratkilometern, ein Bauvorhaben der Superlative.
Wir als Ägypter lieben es, Pyramiden zu bauen.
So Stadtplaner Professor Amr Abdelkawi von der American University in Kairo vor einigen Wochen.
Leider haben wir zurzeit viele symbolische Projekte, die wir nicht gerade brauchen. Wir brauchen eine Verwaltung, die Prioritäten setzt und pragmatisch mit den Problemen des Landes umgeht.
Sisi setzt auf Großprojekte ohne Einbeziehung der lokalen Bevölkerung, ohne Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien.
Sagt auch Ägypten-Experte Stefan Roll von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
Und vor allem gibt es keine nachvollziehbaren Kosten-Nutzen-Analysen, die diesen Projekten zugrunde liegen. Also das ist ein großes Problem. Man muss sagen, dass durch die Bautätigkeit eben die Wirtschaftskrise auch nochmal deutlich verstärkt wurde und dass dadurch die Staatsverschuldung exorbitant in den vergangenen Jahren angestiegen ist. Also allein die neue Verwaltungshauptstadt, die könnte weit über 50 Milliarden Dollar kosten.
Doch was ist das Interesse des Staates an einer ungehemmten Bautätigkeit? Prestigegedanken und Entwicklungsbestrebungen seien nur ein Teil der Wahrheit, sagen Beobachter. Denn der wohl wichtigste Akteur in Ägyptens Machtkonstellation verfolge ganz eigene Interessen, das Militär. Stefan Roll ist überzeugt, die riesigen Bauprojekte dienten vor allem dem Zweck,
dass der Präsident damit im Wesentlichen seinen Hauptunterstützer zufriedenstellen will und die kommen eben aus dem Militär. Seine Herrschaft beruht auf der Macht des ägyptischen Militärs. Das Militär ist in Ägypten ein Staat im Staat. Es profitiert im besonderen Maße. Also es profitiert zum einen, weil es selbst sehr viel Land besitzt und zum anderen, weil es eben selber über Unternehmen Aufträge bekommt, diese Bauvorhaben gerade im Infrastrukturbereich durchzuführen. Ich glaube, das wird sehr, sehr deutlich am Bau der neuen Verwaltungshauptstadt. Da kontrollieren die Streitkräfte tatsächlich die Mehrheit der Betreibergesellschaft.
Der Einfluss des Militärs hat unter der Präsidentschaft von Assisi deutlich zugenommen, sagen Beobachter. Militäreigene Unternehmen sind Berichten zufolge in allen wirtschaftlichen Bereichen aktiv. Exil-Ägypter und Historiker Hussein Omar.
Es ist eindeutig das Militär, das dahinter steckt. Und ich bin, wie viele, sprachlos über die bizarren, sinnlosen Entscheidungen, die sie fällen. Ein spektakuläres Versagen.
Regierungsgegner behaupten, das Straßenbauprojekt in der Totenstadt könnte nur ein Vorwand sein, um an weitere Bauflächen zu kommen. Bewiesen werden kann das nicht. Aber das Land hat offenbar durch seine zentrale Lage und Größe einen gewissen Wert. Die Stadt der Toten erstreckt sich über 5 Quadratkilometer. Architekturprofessorin Galila El-Kadi.
Das Land ist sehr teuer. Es liegt im Zentrum Kairos. Und deshalb kommt es zu den Zerstörungen. Auf die Regierenden wirkt das Land, als wäre es schlecht genutzt. Dabei gibt es doch viele Friedhöfe, die im Stadtzentrum liegen. In Paris, auf Montmartre zum Beispiel. Das ist doch kein Drama. Das ist ein Erbe, das man schützen muss.
Den größten Schaden sieht Architekturprofessorin Galila El-Kadi vor allem auf kultureller Ebene, in der architektonischen Veränderung der gesamten Stadt, dem Verlust der Identität.
Es gibt eine Vision, ein neues Modell von Kairo und das orientiert sich an Dubai. Die Machthaber sind sehr fasziniert von Dubai, vergessen aber, dass Dubai ja in der Wüste entstanden ist. Das ist nicht die gleiche Geschichte. Jetzt wollen sie die Erinnerungen auswischen, um Kairo zu einer Art Dubai umzuwandeln. Das machen sie schon in der neuen Hauptstadt und wollen es jetzt auch mit dem historischen Kairo tun, auch wenn keiner versteht warum. Da regiert wirklich die Ignoranz. Es ist eine Abrisskampagne, die die Erinnerungen der Stadt ausradieren wird. Meine Enkel werden nicht mehr die gleiche Stadt sehen können, die ich erlebt habe. Das ist traurig, sehr, sehr traurig.
Auch ein paar Kilometer entfernt von der Stadt der Toten hören sie die Gefahr jeden Tag. Monatelang arbeiteten sich direkt hinter dem Haus von Mohammed Abdin die Presslufthämmer und Planierwalzen durch die Landschaft, rückten näher. Mohammed hat eine Töpferei. Nur die Töpferscheibe übertönte noch den Baulärm. trotz aller Proteste hat mittlerweile der Abriss der Töpferei begonnen. Mohammed ist verzweifelt.
Wir sind hier seit Urgroßvaters Zeiten. Unser Vater und Großvater waren Töpfer. Seit 1920. Wir sind jetzt in der 4. Generation. Sie hätten den Abriss vermeiden können, denn für die Straße brauchen sie nur einen kleinen Teil und den könnten sie von der anderen Straßenseite nehmen. Da ist ein Berg, das stört niemanden.
Direkt neben der Töpferei liegt Darb 1718, ein bekanntes Kunst- und Kulturzentrum. Zahlreiche Töpfereien stellen ihre Waren aus, eine Galerie zeigt Werke zeitgenössischer Künstler. Es gibt Musikfestivals und Vernissagen. Vor allem in der jungen, alternativen Szene Kairos ist Darb 1718 sehr bekannt. Auch das Deutsche Goethe-Institut hat hier schon Veranstaltungen gefördert. Gründer Muattas Nasreddin wollte einen Ort schaffen,
an dem Künstler sich ausdrücken, ihre Kunst zeigen und sagen können, was immer sie sagen wollen, jedes Material nutzen und über jedes Thema sprechen können. Ich fand, so einen Ort brauchen wir hier in Ägypten.
Jahrelang ging das Konzept auf. Während im Rest Ägyptens der Staat immer autoritärer regierte, die Stadt sich veränderte, immer mehr Hochhäuser entstanden, blieb bei Darb die kleine Stichstraße mit den geduckten weißen Häusern bestehen, mit schlafenden Hunden im Sand und schöner Kunst in den Räumen. Bis zu diesem Tag vor einigen Wochen.
Das war ein Schock. Ich habe das nicht erwartet, ich habe das nicht verstanden. Als sie zu uns kamen, sagten sie, ihr habt jetzt eine halbe Stunde, dann müsst ihr hier raus sein. Das war vor einem Monat. Hoffentlich gewinnen wir noch etwas Zeit, um den Fall vor Gericht zu bringen, zu diskutieren.
Muattas macht die Sache öffentlich. Ein Aufschrei geht durch die sozialen Netzwerke. Zahlreiche Ägypterinnen und Ägypter, aber auch internationale Künstler wollen Darb retten.
Egypt does need to develop, but it's the wrong medicine for the sickness.
Sagt auch Nadine Abdelwahab, Direktorin von Darb.
Ägypten muss sich entwickeln, aber das ist die falsche Medizin gegen die Krankheit. Wir brauchen Kultur. Ich denke, eine der Sachen, die wir vergessen, wenn wir neue Gebäude bauen, ist, dass Gebäude nichts ohne die Menschen sind. Und diese Menschen werden zusammengehalten durch Gemeinschaft und Kultur. Was Länder wirklich entwickelt, ist das soziale Gewebe. Ohne das sind es nur leere, tote Steinhäuser. Wir verlieren unsere Seele.
Muattas nimmt uns mit in seine Galerie, zeigt die Werke der Ausstellung, die hoffentlich nicht die letzte sein wird, wie er traurig sagt. Direkt hinter der Wand mit den zeitgenössischen Fotos und Malereien wird die Straße verlaufen oder vielleicht sogar genau hier. Der Künstler ist sichtlich angefasst.
Wir dürfen es nicht verlieren. Ich will das hier nicht verlieren. Wir brauchen Kultur. Ein Kulturzentrum ist nicht genug. Wir brauchen 100 Orte wie diesen im ganzen Land. Wir kämpfen und ich hoffe, dass mir jemand zuhört.
Wie es weitergeht, das weiß zurzeit keiner. Auf dem Friedhof der Totenstadt dokumentiert Hobbyhistoriker Ibrahim noch schnell ein paar goldene Inschriften. Dabei könnte es doch einen anderen Weg geben, die Gräberkultur der Paläste und Mausoleen zu würdigen, sagt er, ähnlich wie die altägyptische Bestattungskultur mit den Pyramiden und Pharaonengräbern.
Wir sagen immer, dass diese Friedhofsanlagen als offenes Museum betrachtet werden sollten. Wenn wir den Gräbern etwas Aufmerksamkeit schenken, die Wege ausbauen, würden sie sich in Touristenziele verwandeln, die Menschen mit Eintrittskarten betreten könnten. Eine Einnahmequelle für den Staat. So könnten die Gebäude erhalten bleiben.
We need to invest in rebuilding Egypt as it was.
Wir müssen investieren, um Ägypten so wieder aufzubauen, wie es war, anstatt ein neues Ägypten zu bauen. Wir müssen einen Weg finden zwischen dem, was wir waren und dem, was wir sein möchten, ohne unsere Vergangenheit, unser Erbe zu ignorieren. Ich denke, wir haben vergessen, wer wir sind. Wir haben vergessen, was uns groß gemacht hat. Wir haben vergessen, dass Zivilisationen durch Gemeinschaften entstanden sind, nicht durch Ingenieure.
Ägypten auf dem Weg in die Moderne. Zurück bleibt nur der Staub.
Ja, das ist eine ziemlich traurige Prognose zur Zukunftsfähigkeit dieser neuen Immobilienprojekte in Ägypten. Unsere Korrespondentin Anna Osius hat zum Bauboom und seinen Folgen im Land recherchiert. Ich bin Katja Bigalke und wenn Sie wollen, dann hören wir uns wieder in der nächsten Podcast-Folge. Da geht es dann um Kolumbien und um die Frage, wie es eigentlich 7 Jahre nach dem Friedensabkommen im Land um die Wiedereingliederung ehemaliger Guerilleros bestellt ist. Bis dahin, tschüss und machen Sie es gut.